Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Der Schriftsteller Ernst Jünger und der jüdische Historiker Josef Wulff haben sich über viele Jahre Briefe geschrieben. Die Korrespondenz dieses ungleichen Paares liegt nun vor. Was eigentlich unser Aufmacher sein sollte, rückt nur nach hinten. Der Grund, die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Gudrun Pausewang, 1928 in Böhm geboren, war die Tochter stramm nationalsozialistisch gesinnter Eltern. Was zur Folge hatte, dass für Pausewang die Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie, mit Krieg und Vertreibung zu ihren zentralen Themen wurde. In ihrem umfangreichen Werk, das sie vornehmlich der Kinder- und Jugendliteratur widmete, spielten dann zunehmend auch Themen wie Umweltzerstörung und die Gefahren der Atomkraft eine Rolle. Die ausgebildete Pädagogin war zunächst an Schulen in Südamerika tätig, promovierte dann noch mit 60 Jahren über vergessene Jugendschriftsteller. Gudrun Pausewangs Kinder- und Jugendbücher genossen hohe Anerkennung und wurden vielfach ausgezeichnet. Hören Sie einen Nachruf von Ines Dettmann.
Gudrun Pausewang schrieb über 90 Bücher. Zuerst war es Belletristik, aber bekannt wurde sie vor allem durch ihre Kinder- und Jugendliteratur. Eins ihrer wichtigsten und bekanntesten Werke verfasste sie nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986. Der Roman »Die Wolke« erschien 1987, wurde Schullektüre und zeigte die Autorin als erklärte Atomkraftgegnerin. Gudrun Pausewang war Zeit ihres Lebens eine politische Schriftstellerin und engagierte Bürgerin, die sich für aktuelle Themen ebenso einsetzte wie für die Erinnerungskultur und gegen das Vergessen. Gudrun Pausewang sagte im Deutschlandfunk:
Man muss besser schreiben für Kinder. Und man sollte so schreiben, dass jedes gute Kinderbuch auch interessant ist für Erwachsene.
Gudrun Pausewang hat mit dieser Haltung weit über 60 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, bis sie mit 88 Jahren befand, dass sie nun zu alt zum Schreiben sei. Angefangen hatte ihr Schriftstellerleben Ende der 1950er Jahre mit Erwachsenenliteratur. Geschichten, in denen südamerikanische Themen problematisiert wurden. Sie arbeitete damals an deutschen Schulen und bereiste den gesamten südamerikanischen Kontinent. 1963 kehrte sie nach Deutschland zurück, studierte Germanistik und blieb ihr Leben lang Lehrerin. So verwundert es nicht, dass sie irgendwann begann, für Kinder und Jugendliche zu schreiben. In den 1980er Jahren entstanden die vielfach ausgezeichneten Klassiker »Die letzten Kinder von Schevenborn« und »Die Wolke«. Später folgten auch heitere Kindergeschichten wie »Der Spinatvampir« oder »Wer hat Angst vor Räuber Grabsch«. Immer ging es Gudrun Pausewang um Botschaften und um einen pädagogischen Mehrwert von Literatur, aber auch um das Erinnern. Sie wollte ihren jugendlichen Lesern Werte vermitteln. Politische Haltung und die Mündigkeit des Menschen, beide spielt eine wichtige Rolle in der Demokratie und der Gesellschaft. Das beschäftigte sie.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man ständig wachsam sein soll und sich als Basisbürger eines einigermaßen funktionierenden demokratischen Systems sich ständig mitverantwortlich fühlen sollte für das, was politisch im Land und nicht nur im Land vorgeht und danach handeln sollte. Und eine Tugend, die in meinen Augen eine ganz wichtige und leider ziemlich vernachlässigte Tugend in unserem deutschen Erziehungssystem ist, das ist die Zivilcourage.
In den autobiografisch gefärbten Erzählungen und Kurzgeschichten »Ich war dabei – Geschichten gegen das Vergessen«, die sie 2004 veröffentlichte, ist Zivilcourage ein zentrales Thema. Gudrun Pausewang war 17 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg endete. Je älter sie wurde, umso mehr bewegten sie die Aufarbeitung der Nazizeit und der Dialog der Generationen.
Ich glaube, man kann Jugendliche mit sehr vielen Themen bewegen. Sie müssen aber über das Buch das Gefühl bekommen, diese Autorin oder dieser Autor nimmt uns ernst. Und das war auch für mich als Jugendliche, als kindliche und jugendliche Leserin ein ganz wichtiges Detail in Bezug auf die Bewertung eines Buches. Nimmt mich diese Autorin ernst als kindliche, als jugendliche Leserin? Und es gibt so viele Themen, die heutige Jugendliche bewegen können. Eines der wichtigsten Themen ist für mich die Aufarbeitung und die immer wieder Bewusstmachung der Nazizeit.
Gudrun Pausewang vertraute den jugendlichen Lesern, die sie nie unkritisch betrachtete, aber immer positiv bestärken, begeistern und zum Dialog anregen wollte.
Und ich kann immer nur deutlich machen, glaubt es nicht, ihr jugendlichen Leser, wenn die Alten behaupten, sie hätten damals nichts gewusst von all den Unmenschlichkeiten, die in der Nazizeit passiert sind. Das ist eine Schutzbehauptung. Sie wollen damit signalisieren, dass sie nicht mitschuldig sein wollen. Man hat nicht alles gewusst, aber sogar ich mit meinen 17 Jahren zum Kriegsende, ich habe eine Menge an Unmenschlichkeiten mitgekriegt.
Nach der Havarie des Atomkraftwerkes am 26. April 1986 in Tschernobyl schrieb Gudrun Pausewang als Umweltaktivistin und Atomkraftgegnerin den Jugendroman Die Wolke. Die 14-jährige Jana Bertha erlebt nach einem Reaktorunfall die furchtbaren Folgen der Katastrophe. Ihre Eltern und ihre Brüder sterben, ihr Zuhause liegt in der verstrahlten Zone. Immer wieder gerät das Mädchen an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit. Es ging Pausewang in dem Roman nicht nur um die schrecklichen Erlebnisse der jugendlichen Protagonistin nach dem Super-GAU, sondern auch um das Versagen der Politik nach dem Unfall, der erst 2 Tage später offiziell gemeldet wurde. Gudrun Pausewang mutet ihren jugendlichen Lesern bewusst etwas zu, was ihr von Eltern und Erziehern auch Kritik einbrachte. In einem Interview 2006 zur Verfilmung des Romans »Die Wolke« sagte sie:
Ja, dazu muss ich sagen, leider Gottes wird die Angst vielfach verteufelt. Die Angst ist uns mitgegeben worden aus Urzeiten, um uns zu schützen. Wenn wir keine Angst empfinden könnten, gäbe es uns als Gattung schon längst nicht mehr. Mein Anliegen, wenn ich solche Bücher schreibe, wir müssen eben die Angst umsetzen in Tätigkeit, in die Abwehr solcher Gefahren.
Am 11. März 2011, nach den Störfällen im japanischen Kernkraftwerk Fukushima, war die Wolke dann wieder erschreckend aktuell und Gudrun Pausewang eine gefragte Interviewpartnerin. Nach dem Reaktorunfall in Japan greift sie in hohem Alter das Thema Atomkraftwerk erneut auf und schreibt den Roman noch lange danach. Gudrun Pausewang hat mit ihren Büchern Spuren hinterlassen und dafür auch viel Anerkennung erhalten. Für den Roman »Die Wolke« erhielt sie viele Auszeichnungen, unter anderem 1988 den Deutschen Jugendliteraturpreis. 2009 zeichnete man sie mit dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach für ihr Lebenswerk aus. 2017 wurde Gudrun Pausewang bei der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr Lebenswerk auf der Frankfurter Buchmesse mit großem Applaus und Standing Ovations gefeiert. In ihrer Dankesrede sagte sie:
Ich habe mich riesig gefreut, als ich von der Ehrung erfuhr, wegen der ich jetzt hier stehe. Gerade in einer Zeit, in der das Buch immer stärkere Konkurrenz von Seiten anderer Medien bekommt und das Lesen als Freizeitbeschäftigung bei vielen Jugendlichen in den Hintergrund getreten ist, ist es wichtig, für diese Art der Horizonterweiterung zu werben. Denn das Lesen fördert nicht nur im Kindesalter die Fantasie, die Vorstellungskraft und das Wissen, sondern entführt auch in neue Welten, die zu entdecken sich lohnt.
Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie hörten einen Nachruf von Ines Dettmann. Der Schriftsteller Ernst Jünger gilt nicht wenigen als ein Wegbereiter des Nationalsozialismus. Der jüdische Historiker Josef Wulff sah das nicht nur anders, Jünger wurde für ihn sogar zu einem Vorbild, da er den verbrecherischen Charakter des Regimes bereits 1933 klar erkannt hätte. Jünger und Wulff schrieben sich 12 Jahre lang immer wieder Briefe. Nun liegen sie vor. Deutlich zu erkennen ist, dass dieser Briefwechsel kein Dialog auf Augenhöhe war. Ruthard Stäblein stellt das Buch Ernst Jünger, Josef Wulff, der Briefwechsel 1962 bis 1974 vor.
Für Wulff verkörperte Jünger das Modell und die Möglichkeit einer inneren Emigration im Dritten Reich. Denn Jünger sagte 1933 Nein zu Hitler. Während der avantgardistische Lyriker Gottfried Benn die Leitung der gleichgeschalteten Berliner Dichterakademie übernahm, weigerte sich Jünger, ihr beizutreten. Während der Philosoph Martin Heidegger noch das Rektorat an der Freiburger Universität nach Hitlers Führerprinzip ausübte, verwahrte sich Jünger davor, im Völkischen Beobachter abgedruckt zu werden. Und 1942 bekundete Jünger im Tagebuch seine Scham, als er in Paris das erste Mal ein Mädchen mit einem gelben Stern auf der Straße gehen sah. Dort im Tagebuch bezeugte Jünger auch Deportationen und Vergasungen von Juden. Wulff nennt das Jüngers Humanismus.
Der Scheideweg lag damals nicht zwischen rechts und links, war keine Frage von radikal oder konservativ, sondern lediglich eine Frage des Charakters und der menschlichen Haltung.
Wulff sprach mit diesen Worten Jünger als fast einzigen der im Reich gebliebenen deutschen Schriftsteller von jeder Mitschuld an den NS-Verbrechen frei. Und zwar in seinem Dokumentarband über die Beteiligung von Literaten am NS-Regime, der 1963 unter dem Titel Literatur und Dichtung im Dritten Reich erschienen ist. Dieses Buch schickte Wulff nach Wilflingen, wo Jünger in seinem Oberforsthaus lesen konnte, dass er sich als heroischer Humanist erwies. Wulff lobte Jüngers leidenschaftliches Menschentum und Jünger las es gern. Und er bedankte sich beim Autor. Nachzulesen im Briefwechsel, der jetzt im Verlag Klostermann erschienen ist. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft mit beschränkter Haftung, die bis zum Suizid von Josef Wulff im Jahr 1974 andauerte. Wulff unternahm bereits 1963 eine Pilgerfahrt, wie er es nannte, zu Jünger gen Wilflingen im Saulgau in Oberschwaben. Und Jünger besuchte Wulff sogar dreimal in dessen Wohnung in der Berliner Giesebrechtstraße. Die Ehefrauen wurden mit einbezogen. Fotos von den Begegnungen in Berlin sind im Briefwechsel abgedruckt. Und doch wurde es kein Dialog auf Augenhöhe. Auch wenn Wulff Jüngers Anerkennung erheischte und am Briefende von Haus zu Haus grüßte, auch wenn Jünger um die Gesundheit von Wulff besorgt war und ihn ermahnte, doch weniger zu rauchen. Da war eine Unwucht. Wulff wollte etwas von Jünger, er hatte ein Anliegen, er hatte nie Geschichte studiert und suchte Anerkennung, denn er wurde von der akademischen Historikerzunft im Abseits gehalten und vom Feuilleton geschnitten. Josef Wulff wurde 1912 in Chemnitz geboren. Bereits 1917 zog die wohlhabende Familie zurück nach Krakau. Der Sohn konnte sich freien Studien hingeben, er interessierte sich für die ostjüdische Tradition des Chassidismus und verstand sich zeitlebens als osteuropäischer Schicksalsjude. 1941 ging er in den jüdischen Untergrund, 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet und kam nach Auschwitz. Auf einem Todesmarsch gelang ihm die Flucht. Seinem Brieffreund Jünger verkündete Josef Wulff 1965 sein Credo.
Mein Gott ist der Mensch. Das lernte ich auf meinen Universitäten. Ghettos, ein Monat im Gestapo-Gefängnis und in 2 Jahren Auschwitz. Einen Menschen tatsächlich zu retten oder ihm zu helfen, ist viel wichtiger als jede Meditation über die Rettung einer anonymen Menschheit.
1950 ging Wulff nach Berlin, wo er bis zu seinem Selbstmord 1974 zahlreiche Dokumentationen über die NS-Verbrecher und ihre Helfer veröffentlichte. Aber er fand dafür nur wenig Anerkennung in der deutschen Öffentlichkeit, die damals die NS-Verbrechen weitgehend verdrängte. Jünger wurde hingegen nach 1945 viel Aufmerksamkeit zuteil, indessen auch angefeindet. Thomas Mann nannte ihn einen geistigen Wegbereiter und Genüssling des Barbarismus. Der Kritiker Fritz J. Radatz empfand Jüngers Werke als Kitsch in der Emmy-Göring-Loge. Und man sah Jünger, wie er in Paris als Sieger der Wehrmacht die Abende in den Salons genoss und sein Burgunderglas schwenkte. Aber Jünger erhielt gerade über den Umweg von Frankreich, wo er bis heute viel gelesen und gerühmt wird, später in Deutschland zahlreiche Ehrungen. Das ist die Unwucht. Jünger stellte nach 45 weiterhin seine souveräne Haltung eines preußischen Offiziers aus, seine salamandrische Ruhe, während Wulff um Hilfe bat und hilflos blieb. Das zeigt auch der Briefwechsel. Jünger antwortete meistens knapp, während Wulff seine Anfragen höflich und umständlich formulierte. Wenn Wulff Jünger etwa um eine Stellungnahme zu dessen Brieffreunden Gottfried Benn, Martin Heidegger und dem unerträglichen NS-Kronjuristen Karl Schmidt aufforderte, wich Jünger einfach aus. Doch Wulff hakte immer wieder nach.
Lieber Herr Jünger, ich lese Ihre Schriften wie die Poesie eines Rimbaud oder Valéry, finde darin aber nichts von der beklemmenden und abgründigen Realität der Hitler-Ära, in der sich Philosophen und Dichter wie kleine, naive und unwissende Kinder benahmen. Als sei nichts geschehen, wird über alles geschwiegen. Auf Ihre Antwort bin ich höchst gespannt.
Besten Dank für Ihre Zeichen vom 10. Januar 1965. Die Beantwortung Ihrer Fragen müsste Bücher füllen. Es mag Ihnen genügen, dass ich in der Beurteilung der Schandtaten mit Ihnen einig bin. Ich habe daraus auch nie einen Hehl gemacht, besonders dann nicht, als es hochgefährlich war. Bitte grüßen Sie auch die Gattin.
Jünger vermeidet das Credo, er wimmelt ab. Seine Haltung soll für ihn sprechen. Er kann auf seine Nähe zum Widerstand von führenden Militärs gegen Hitler verweisen, als er von 1941 bis 1944 im Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich war, wusste er von den Plänen eines Attentats auf Hitler, wollte aber nicht mit hineingezogen werden. Er hätte seine Schrift »Der Frieden« erwähnen können, die er damals verfasste und die das Todesurteil bedeutet hätte, wenn die Gestapo sie in seinem Pariser Safe entdeckt hätte. In dieser Schrift gab Jünger Berichte über die Vernichtungslager weiter. Wulff kannte diese Schrift und verteidigte deshalb Jünger öffentlich, als der in der Presse kritisiert wurde. Jünger bedankte sich brav, aber nicht öffentlich. Wulff legte jedoch auch den Finger auf die Wunde Jüngers, auf seine Schriften aus der Weimarer Republik. Als Jünger der Wortführer der Sturmtrupps des Ersten Weltkriegs war und in seinen Schriften »In Stahlgewittern« und »Wäldchen 125« zum Schleifen der Weimarer Republik beitrug. Aber Jünger wollte nicht an seine militaristischen Kampf- und Hetzschriften der Weimarer Zeit erinnert werden. Dieser Briefwechsel zeigt zwei unterschiedliche Einzelkämpfer. Der eine, Wulff, im Widerstand gegen die NS-Herrschaft und als missachteter Historiker des Nazismus. Der andere, Jünger, als privilegierter Zeitzeuge im Innern des Leviathans, der Wehrmacht. Beide nach Art und Herkunft so verschieden, begegneten sich durch ihre Briefe im Humanen, wie Jünger schrieb. Der gut kommentierte Briefwechsel wirft Licht und Schatten auf Ernst Jünger, aber vor allem Licht auf Josef Wulff. Der Überlebende von Auschwitz war der erste Chronist des Holocaust. Er dokumentierte als erster die Mitschuld der Dichter und Denker, der Musiker und Künstler sowie der Generäle an den NS-Verbrechen. Von diesen Büchern konnte er nicht leben, sondern von seinem schwindenden Erbe und vom Rundfunk. Als 1970 seine Frau starb, seine wichtigste Stütze, und die Aufträge vom Rundfunk zurückgingen, fühlte er sich zunehmend isoliert und verzweifelt. Am 10. Oktober 1974 stürzte er sich aus dem Fenster seiner Berliner Mietwohnung im 4. Stock der Giesebrechtstraße Nummer 12. Josef Wulff erhält durch diese Publikation ein spätes Denkmal.
Ruthard Stäblein, der Band Ernst Jünger, Josef Wulff, der Briefwechsel ist im Klostermann Verlag zum Preis von 29,80 Euro erschienen. Das Buch hat 168 Seiten. Der amerikanische Schriftsteller William Faulkner schrieb 6 Südstaaten-Krimis. Heute Nacht ab 0.05 Uhr läuft in unserem Mitternachtskrimi das Stück Monk. Ein junger Mann soll in den 30er Jahren im US-Staat Mississippi einen Mord begangen haben. Aber die Hintergründe sind mehr als dubios.
Das Städtchen kannte ihn volle 7 Jahre, bis zu jenem Samstag um Mitternacht, als der Ermordete hinter der Tankstelle auf der Erde lag und Monk mit der Pistole in der Hand daneben stand. Schon eine Stunde nach dem Mord schien er sich nicht mehr erinnern zu können, wo es geschehen war. Er konnte sich nicht einmal an den Mann erinnern, den getötet zu haben, er dauernd bestätigte. Versteht ihr? Es reimt sich einfach nicht zusammen.
Monk, der Mitternachtskrimi ab 0.05 Uhr. Morgen im Büchermarkt für junge Leser können Sie ein ausführliches Gespräch mit Gudrun Pausewang aus dem Jahr 2004 hören. Und am Sonntag wird unser Buch der Woche der Roman Herbst von Alice Miss sein. Gerade wird uns gemeldet, dass Florian Illis auf den eigenen Wunsch, wie das Börsenblatt des deutschen Buchhandels mitteilt, den Rowohlt Verlag als dessen Verleger wieder verlässt. Er hatte erst Anfang 2019 Barbara Laukwitz in dieser Leitungsfunktion abgelöst. Und jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.